Ich lese den Text zum Thema Barmherzigkeit. Wir streben danach, immer mehr Gottes Barmherzigkeit wiederzuspiegeln. Wir leben davon, dass Gott mit uns an jedem Tag geduldig neu anfängt. Darum soll uns sein Erbarmen immer mehr prägen. Unseren Umgang mit Not, Schwäche, Krankheit, persönlichen Grenzen und Schuld. Dabei denken wir auch an uns fremde Menschen, schwierige Zeitgenossen und prekäre Lebenslagen. Wir möchten dafür bekannt sein, dass greifbar ein Ort ist, an dem Menschen Hilfe und Aufnahme finden. Ich lese den Predigttext aus Markus 7. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den Dämon aus ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen, und der Dämon war ausgefahren.
Liebe Greifbar-Gemeinde, eigentlich liebe ich Obst. Also nicht alles Obst. Vor allem Obst im Sinne eines angeknabberten Apfels. Aus den Geräten von Cupertino, California. Gerade habe ich mein 10-jähriges Jubiläum der Befreiung aus dem Windows-Imperium gefeiert. Also Apple ist schon was Feines. Zurzeit aber hat meine Liebe zur Software von Apple eine kleine Delle. Nicht prinzipiell, nur in Bezug auf die Autokorrektur. Die ist eigentlich auch was Feines, aber zurzeit passiert mir regelmäßig Folgendes. Immer wenn ich eine Mail schreibe und ans Ende komme, will ich schreiben mit herzlichen Grüßen. Mit herzlichen Grüßen und raus und weg. Nun schreibe ich ein wenig unkonventionell, habe das nie richtig gelernt und vertippe mich in der Regel. Bei den herzlichen Grüßen erwische ich nach dem Herzl statt des I schon mal das O, liegen ja auch direkt nebeneinander. Und dann schlägt die Autokorrektur zu und ergänzt Herzlo sofort zu herzlosen Grüßen. Ein paar Mal hätte ich schon fast auf Absenden gedrückt, versehentlich, also Mails an Studenten in der Examensphase, herzlose Grüße. Mails an meine liebe Frau, aber mit herzlosen Grüßen. Mails an Rektorin, Spender, Stifter, Kollegen und Fakultät mit herzlosen Grüßen. So nah kommt das Herzlose dem Herzlichen. Nur eine Taste ist dazwischen. Ich fürchte, ich bin schon bei meinem Thema. Unser Wert Nummer 6 ist Barmherzigkeit. Wir wollen, dass wir, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, barmherzig sein, miteinander, auch mit den Schwierigen, also mit uns allen gelegentlich, und mit anderen, die in ihrer Not Hilfe suchen. Wir möchten dafür in Greifswald bekannt sein, dass Menschen bei uns Hilfe finden, die sie brauchen und suchen. Tapfer, tapfer. Wie aber kommt es dazu, dass wir Einzelne und Gemeinde herzliches Erbarmen lernen und nicht herzlos leben? Das möchte ich mit euch durchdenken. Mein Ziel ist, dass wir staunen und von Freude angesteckt werden, wenn wir gleich von Gottes merkwürdigem Erbarmen hören. Das möge euch zu Herzen gehen. Und mein Ziel ist es, dass wir dann auch verstehen, was es bedeutet, Barmherzigkeit als hohen Wert dieser Gemeinde zu entdecken. Packen wir es an. Es sind zwei Überlegungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Die erste handelt von einer sperrigen Geschichte vom Erbarmen. Habt ihr die Story noch im Ohr? Jesus hat einen seiner ganz seltenen Ausflüge über die Grenze seines Heimatlandes gemacht. Hinaus aus der jüdischen Heimat. Nach Tyrus, zu den Menschen, in deren Pass steht, sie seien Syrophönizier. Keine Juden, nein, Heiden. Und da kommt diese Frau, übrigens ohne Namen, aber sie wird sich noch einen Namen machen. Sie tut nämlich einen riesigen Schritt. Sie nähert sich Jesus und bittet ihn um Hilfe. Jesus, in dessen Namen schon das Wort Hilfe eingegraben ist, Jeschua, der Herr hilft. Während die Frau dabei ist, sich einen Namen zu machen, ist Jesus auf dem besten Wege, seinen Namen zu verspielen. Er war nicht darauf eingestellt, zu helfen. Heute bitte einmal nicht. Erschöpft war er, überwältigt von den vielen, die etwas von ihm wollen. Also sucht er Ruhe, will mal ausspannen, chillen, relaxen. Zu Hause geht das nicht. Also macht er einen Ausflug ins Ausland. Wird aber auch nicht funktionieren. Denn da kommt diese Frau. Und sie weiß, dass sie eigentlich keine Chance hat. Sie erfüllt keine der Bedingungen, die zur Hoffnung Anlass gäben. Sie ist eine Frau, kein Mann. Sie ist eine Syrophönizierin, keine Jüdin. Sie ist eine Heidin, keine Frau aus Gottes Volk. Sie hat eigentlich sozusagen überhaupt keine Chance. Sie ist komplett unterqualifiziert, um Jesus erfolgreich um Hilfe zu bitten. Das weiß sie. Aber davon lässt sie sich nicht abschrecken. Sie trägt ihre Bitte vor, tut das auf Knien. Jesus, hilf mir. Meiner kleinen Tochter, meinem lieben Kind, geht es nicht gut. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, will sagen, sie ist nicht mehr recht bei sich, nicht mehr Herrin im eigenen Haus. Da hat etwas Böses und Lebensfeindliches die Regie übernommen. Da hat etwas das Regiment übernommen, was das Leben und alle Freude verleidet. Sie ist so gar nicht mehr sie selbst. Sie ist so gar nicht mehr bei uns, irgendwie ganz fremd. Fast schon haben wir sie verloren. Jesus, kannst du nicht helfen? Kannst du sie nicht bitte retten, befreien, zu uns zurückbringen? Anständigerweise hätte ein Jesus in Normalform jetzt geholfen, denkt ihr. Mit herzlichen Grüßen an die Tochter. Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Hätte er. Tut er nicht. Seine Antwort ist abweisend, klingt wirklich herzlos. Er sagt, mit dir habe ich nichts zu schaffen, ich bin hier nicht zuständig. Jesus geht offenbar nicht hausieren mit Heilungen. Er macht es noch schlimmer. Er gebraucht einen Vergleich mit Hunden, unreinen, stinkenden Straßenkötern. In Israel schlief Hundchen nicht mit Frauchen im Bett und war auch nicht zu Tisch, um mit Leckerli gefüttert zu werden. Jesus sagt, zuerst bekommen die Kinder zu essen und man gibt nicht, was den Kindern zusteht, einfach so den Hunden. Klar, es wäre nicht recht. Im Klartext, ich bin für die Menschen des Gottesvolkes Israel da und nicht für dich. Deiner Tochter zu helfen, wäre ungefähr dasselbe, wie das Brot der Kinder den Hunden vorzuwerfen. Sehr barmherzig, findet ihr nicht auch? Die Geschichte läuft nicht wie erwartet. Die Geschichte ist eigentlich eine komplette Fehlbesetzung für unser Thema Barmherzigkeit. Da kommt eine und bittet um Hilfe und wir sagen, kommt nicht in Frage, du Hund. Aber Patrick hat diese Texte ausgesucht. Er wollte mich vermutlich noch einmal herausfordern. Nun aber kommt die entscheidende Stelle in der ganzen Geschichte und die ist sensationell. Man müsste sich doch jetzt ein bisschen über Jesus aufregen, wenn man nicht so fromm domestiziert wäre. Man müsste ihn herzlos schimpfen. Ich habe mich aufgeregt. Geht's noch, Jesus? Möchte man rufen. Hast du vergessen, was dein Markenkern ist? Dein Unique Selling Point? Heilung, Rettung, Erbarmen. Komplett vergessen, oder? Verweigerte Hilfeleistung, Jesus. Verweigerte Hilfeleistung. Ich habe mich gerade noch gebremst. Schließlich geht es um Jesus und Respekt und Ehrfurcht haben gesiegt. Aber irritiert war ich schon. Später, sehr viel später, habe ich begriffen, oh oh, das war knapp. Da hätte ich mich beinahe völlig vergaloppiert. Aber soweit sind wir noch nicht. Denn eine Person in dieser Geschichte ist nicht irritiert und regt sich nicht auf. Und das ist sensationell. Die Mutter. Ausgerechnet die Mutter. Was macht die Mutter? Sie macht dreierlei. Erstens gibt sie nicht nach. Sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie hat die Sturheit liebender Eltern. Es gibt ja bekanntlich Helden und Feiglinge und einiges dazwischen. Es gibt Helden und Feiglinge und es gibt Eltern. Eltern sind in einer eigenen Liga. Wenn dem Kind etwas fehlt oder das Kleine in Gefahr ist, gibt es für sie kein Halten. Da kennen sie weder Freund noch Feind. Eltern tun, was Eltern tun müssen. Für Eltern steht dann alles auf dem Spiel. Und so ist das bis heute, bis zu uns. Wer von uns die Sorge um ein Kind kennt, wer den Schmerz kennt, wenn einem ein Kind entgleitet, wenn es verloren scheint und etwas Fremdem willig wurde, in Gefahr, in Not, entlaufen oder bedroht. Der kennt den Willen, alles, aber auch alles zu tun, um das Kind zu retten. Der weiß, wozu Eltern fähig sind. So auch diese Mutter. Und darum gibt sie nicht nach. Zweitens gibt sie Jesus recht. Das ist sensationell. Sie verzieht nicht das Gesicht. Sie ist überhaupt nicht beleidigt. Sie versetzt Jesus keine Ohrfeige. Sie schreit ihn nicht an. Sie sagt einfach, du hast recht. Und ich habe kein Recht. Keinen Anspruch auf deine Hilfe. Ich stehe hier ohne Lizenz zum Fordern. So ist das, Jesus. Du hast vollkommen recht. Und drittens gibt sie Jesus etwas zurück. Sie gibt nicht nach, sie gibt Jesus recht und sie gibt Jesus etwas zurück. Sein eigenes Beispiel. Und sie ergreift die winzige Chance, die Jesus ihr in diesem Beispiel eröffnet hat. Sie geht durch den schmalen Spalt, den Jesus in der Tür offen hielt. Ist es nicht so, fragte Jesus, dass zuerst die Kinder essen und dass man ihr Essen nicht den Hunden vorwirft? Ja, sagt sie. So ist das. Zuerst essen die Kinder. Recht so. Ja, wir sind wie die Hunde, du hast ja recht, aber dann bleibt doch immer genug, was vom Tisch fällt. Und das dürfen doch die Hunde essen. Ist es nicht so, Jesus? Ist es nicht so, da ist doch genug auf dem Tisch. Selbst für die Hunde genug auf dem Tisch. Oder? Und damit erreicht sie Jesu Herz. Sie ist zugleich demütig und stark, voller Respekt und beharrlich. Ja, geradezu unnachgiebig. Und das rührt ihn an und überzeugt ihn. Er tut, worum sie bat. Das Kind wird frei und heil. Und das ist jetzt die Pointe dieser Geschichte von der Barmherzigkeit. Wir lernen im Blick auf unser Verhältnis zu Gott zwei wesentliche Lektionen von dieser großartigen Mutter. Die erste Lektion: Wir stehen vor Gott niemals mit Ansprüchen. Erbarmen ist ungeschuldet. Erbarmen ist kein Recht, das wir hätten und jederzeit einfordern könnten. Diese erstaunliche Heldin und Heidin begreift von Angesicht zu Jesus, wie es zugeht in Gottes Reich. Ansprüche, Würde, Eigenes, Leistungen, die ich vorweisen könnte? Nein, nichts davon. Das alles verschafft mir nie und nimmer Zugang zu Gottes Gaben und Beistand. Wenn ich zu Jesus komme, dann niemals auf der Basis meines Gutseins, sondern immer auf der Basis seiner Güte. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of what you are. Wir haben es gerade gesungen. Ich bitte nicht um das, was mir zusteht. Ich bitte um das, was mir nicht zusteht. Ich will nicht, was ich verdient habe. Ich will, was ich nicht verdient habe. Dann aber ist es so. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wenn dich das befremdet und wenn du den Jesus in dieser Geschichte nicht magst und aufbegehren möchtest, dann bist du hier im falschen Film. So funktioniert es nicht. Die erste Lektion zum Thema Barmherzigkeit heißt: Gib mir, Herr, was mir nicht zusteht. So fängt es an und so bleibt es bis zum letzten Atemzug. Gott schuldet dir nichts, aber er gibt dir alles. Anders gesagt, du kannst Gott auf zweierlei Weise enttäuschen. Du kannst arrogant vor ihm stehen und sagen: Gib mir, was mir zusteht. Funktioniert nicht. Du kannst aber auch verzagt vor ihm stehen und auf das Gute verzichten, weil du nicht wagst, auf seine Barmherzigkeit zu hoffen, zu setzen, zu beten, eindrücklich und nachdrücklich und immer wieder. Die zweite Lektion: Diese Mutter erkennt, da ist genug. Da ist mehr als genug. Klar, zuerst kommen die Kinder, aber es ist genug, über alle Maßen genug für alle, selbst für die Hunde. Und jetzt, liebe Gemeinde, verstehen wir zwei andere Geschichten besser, die Markus, der Evangelist, vor und nach dieser merkwürdigen Heilung erzählt. Vor und nachher. Nämlich die Geschichte der Speisung der 5000 und die Geschichte der Speisung der 4000. Zwei Speisungen. Da werden alle satt und am Ende, da sammeln sie die Krumen, sie sammeln die Reste, Brockensammlung. Und es sind Körbe voll, jede Menge Leftover, genug, um noch einmal so viele zu speisen. Das ist das Evangelium vom Überfluss des Erbarmens und der Güte. Herr, das reicht voll und ganz. Gib erst den Kindern, ich armer Hund, stelle mich gerne hinten an. Ich weiß doch, es reicht. Dein Herz ist so groß, Herr. Das reicht, selbst für mich. Gar nicht herzlos, unendlich herzlich. Deine Güte fließt derartig über, Jesus. Es kann gar nicht sein, dass ich nicht satt werde. Wir kennen es doch, Jesus. Bei dir bleiben immer körbeweise Vergebung und Neuanfang, Segen und Kraft, Liebe und Weisheit, Trost und Hilfe übrig. Körbeweise. Das reicht für mich. Wie wunderbar ist dein Erbarmen. Das war das Erste. Das großartige Evangelium der Brosamen für uns Hunde. Jetzt möchte man fast aufhören. Das würde euch so passen. Aber wir müssen noch ein bisschen über Barmherzigkeit als Wert der Gemeinde nachdenken. Also zweitens, Barmherzigkeit als Wert. Wie funktioniert das jetzt? Nun, wir neigen vielleicht manchmal dazu, uns gerne mal mit Jesus zu identifizieren, nach dem Motto: Jesus war barmherzig, also sollen wir jetzt auch wie Jesus barmherzig sein. Dann wäre ich jetzt schnell fertig und noch einmal, das könnte euch so passen. Und die Moral von der Geschichte: sei wie Jesus. Aber vielleicht zögert ihr auch, euch mit diesem Jesus zu identifizieren. Ich zögere übrigens generell, wenn es vollmundig heißt, wir Jüngerinnen und Jünger sollen mehr wie Jesus werden. Wirklich? Auch mehr wie Jesus in dieser Geschichte? Wirklich? Na, da wäre ich ja mal gespannt. Mir würde es reichen, ich würde mehr wie diese Mutter. So demütig und stark, so respektvoll und beharrlich, so möchte ich werden. Und dann muss ich Ihre Geschichte noch ein winziges Stückchen fortschreiben. Was hat das wohl alles mit dieser Frau gemacht? Was hat sie an diesem Tag begriffen? Vielleicht hat sie begriffen, mir ist unverdient Erbarmen begegnet, völlig ohne Anspruch, reines Entgegenkommen. Wie sollte ich nun das irgendjemandem vorenthalten, der nun mein Entgegenkommen braucht, egal ob er es verdient hat oder nicht? Wie sollte ich jetzt herzlos sein, nachdem er so herzlich zu mir war? Wie sollte ich kalt und hartherzig auf die Not anderer reagieren, wo mir so unverhofft geholfen wurde? Wie sollte ich nicht sehen, was andere durchmachen? Sehen. Wie sollte ich, wenn ich gesehen habe, nicht fühlen, was sie fühlen? Wie sollte ich, wenn ich mitfühle, nicht nachdenken, was zu tun wäre? Wie sollte ich, wenn ich nachgedacht habe, nicht Mittel und Wege finden, Unterstützer gewinnen und Aktionen planen? Und wie sollte ich, wenn ich Mittel und Wege fand, Unterstützer gewann und Aktionen plante, nicht durchhalten, wirklich bis zum Ende, bis nachhaltig geholfen wurde? Da wird das Herz dabei sein, der Kopf und die Hand. Wie sollte ich das alles nicht tun, übrigens ohne es großartig zu registrieren? Anders gesagt, so ganz von selbst, selbstredend und selbstverständlich tun, ohne mir dafür auf die Schulter zu klopfen, ohne zu denken, jetzt freut sich der Heiland aber. Wie sagt es der Luther? Der Christenmensch lebt nicht bei sich selbst. Er lebt im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten. Im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten, nicht bei sich. Ich sage es so: Er birgt sich in der unverdienten Barmherzigkeit Jesu, und gerade so ist er ganz berührt und bewegt vom anderen, der Erbarmen so dringend und nötig braucht. So kommt Erbarmen als Wert, nicht gemacht, anerzogen, erzwungen, dressiert. Im Glauben in Christus, in der Liebe im Nächsten. Nun aber nicht nur für uns als Einzelne, sondern für uns als Gemeinde. Und hier finge jetzt die Arbeit an. Wie kann unsere Gemeinde Barmherzigkeit ausstrahlen? Wie können wir Menschen mit Würde behandeln, sodass unsere Barmherzigkeit sie nicht demütigt? Wer wartet eigentlich auf unsere Barmherzigkeit? Sind wir überhaupt willens? Sind wir, wenn wir willens sind, auch in der Lage zu tun, was wir da so übermütig beschrieben haben? Zitat: Wir möchten dafür bekannt sein, dass greifbar ein Ort ist, an dem Menschen Hilfe und Aufnahme finden. Zitat Ende. Wirklich? Werden wir hinsehen? Werden wir mitfühlen? Werden wir nachdenken? Werden wir Mittel und Wege finden? Werden wir Aktionen planen und durchführen? Werden wir geduldig durchhalten bis zum Ende? Ist uns das wichtig? Wichtiger als unsere Pläne? Wichtiger als unser Privates? Sind wir da, wenn Hilfe erbeten wird? Das ist ganz schön ambitioniert, was wir da geschrieben haben. Denn das brauchte unser Herz, unseren Kopf und unsere Hand. Das geht ja noch, aber wie ist es dann mit unserer Zeit, unseren Entscheidungen, unserer Hingabe? Da ist die Herausforderung. Es reicht, mehr wie diese Mutter werden, bevor wir uns daran machen, dem Herrn selbst ähnlich werden zu wollen. Gute Güte. Das Erbarmen zu fühlen, zu schmecken, zu denken, zu erinnern, das uns widerfuhr. Wie sollten wir dann nicht im Glauben in Christus und in der Liebe im Nächsten wohnen? Und worum ginge es dann? Patrick, zum zweiten Mal, hat in der ersten Gottesdienstreihe über die Werte an dieser Stelle die geistlichen und die leiblichen Werke der Barmherzigkeit vorgestellt. Also geistliche Werke wie Zweifelnde beraten, Sünder zurechtweisen, Trauernde trösten und einiges mehr. Friedrich von Bodelschwingh hat einmal dazu gesagt: Die Barmherzigkeit mit der Seele ist die Seele der Barmherzigkeit. Und leibliche Werke tun, Hungrige speisen, Fremde beherbergen, Kranke pflegen, Tote bestatten, anpacken, wo es nötig ist und einiges mehr. geistliche, leibliche Werke der Barmherzigkeit. Ich habe mir gedacht, ich erfinde mal meine eigene Reihe von Werken der Barmherzigkeit, nur so zur Illustration. Werke der Barmherzigkeit 2020, Werke für eine Gemeinde, nicht nur für Einzelne. Und ich lasse es mal bei 3 solcher Werke, obwohl ich auf 14 gekommen bin. Aber da draußen warten die Würstchen. Es sind, wie bei den klassischen 7, geistliche und leibliche Werke der Barmherzigkeit. Das erste, missionarische Gastfreundschaft üben. Also Menschen ein Stück Heimat geben, einen gedeckten Tisch, Aufmerksamkeit, Interesse an ihrem Ergehen und Rücksicht auf ihre Fremdheit mit allem Frommen, hier in der Gemeinde, in der Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, in dem Wahrnehmen derer, die beim Bistro alleine dastehen, in den Kleingruppen, die sich öffnen für suchende Menschen, glaubensmäßig Obdachlose und skeptische Freunde, in geduldigem Geleit, nicht als missionarisches Überfallkommando. Missionarische Gastfreundschaft wäre ein greifbares Werk der Barmherzigkeit. Das zweite, den Übersehenen dienen. Das heißt, Einsame wahrnehmen, besuchen, einladen. Auch die, die uns nicht spontan sympathisch sind, traurigen nachgehen, verwundete Seelen trösten, Irrenden helfen, den Weg wiederzufinden. Vor kurzem, mancher wird es wissen, hat sich einer unserer ehemaligen Studenten das Leben genommen. Er hatte es immer schwer mit sich und dem Leben. Hatte er da, wo er jetzt lebte, niemanden, zu dem er fliehen konnte? Und niemanden, der auch ungefragt auf ihn achtete? Niemanden? Wäre das bei uns undenkbar? Ich hoffe es. Denn das wäre ein greifbares Werk der Barmherzigkeit, wenn wir so aufeinander achteten. Und das dritte, die Kinder stark machen. Sie sollen sich bei uns nie als Störenfriede fühlen, unerwünscht, lästig und beiseite geschoben. Graffini und Graffini Mini und die Kinderstunde im Ostseeviertel sind in einer Gemeinde der Barmherzigkeit hoch ehrenvolle und darum begehrte Dienste. Und kein Leitungsteam muss betteln, dass sich Mitarbeiter dafür finden. Wir denken auch darüber nach, welchen Schutz Kinder in einer gefährlichen Welt brauchen. Wir träumen davon, dass Kinder im Ostseeviertel und in unseren Familien stark und gesund werden und begabt und etwas Gutes mit ihrem Leben anzufangen wissen. Und kein Vater und keine Mutter in unserer Gemeinde wird schräg angesehen, wenn sie entscheiden, ihr Kind noch nicht in Betreuung zu geben, sondern sich selbst zu kümmern. Kinder haben Vorrang, Gottes schönste und schwerste Gabe. Wir lernen ja heute von einer Mutter. Das wäre ein greifbares Werk der Barmherzigkeit, wenn wir so die Kinder liebten. Jetzt könnte ich noch reden vom Erbarmen mit der Schöpfung und dem Klima, vom Tragen der Schwierigen, vom Begleiten der Kranken und Sterbenden. Es soll hier reichen. Ihr sollt mich ja nicht angesichts der Würstchen für herzlos halten. Aber darum ging es mir. Ich möchte bei der Mutter in die Schule gehen, mit ihr Gottes erstaunliches Erbarmen erfahren. Ich möchte tief in mir wissen, es ist mehr als genug. Ich möchte im Glauben in Christus wohnen. Und dann soll es abfärben, bei mir, bei uns, dass wir greifbar barmherzig werden als Gemeinde. Ich möchte in der Liebe im Nächsten wohnen. Im Glauben in Christus, in der Liebe im Nächsten. Und wenn Gottes Volk das auch will, dann antwortet es.